Von der neuen Predigtserie machen wir immer einen Flyer und häufig ist ein Wort drauf. Und zu der jetzigen Predigtserie steht das simple und einfache Wort Nachfolge. Ja, jeder von euch weiß, was das heißt, das Wort Nachfolge. Das heißt, jemandem nachgehen, mit jemandem mitgehen, in jemandem seinen Fußstapfen laufen. Und das heißt Nachfolge. Das Wort sagt es ja schon. Und trotzdem ist es ein unglaublich reiches, ein breites und ein vielschichtiges Wort. Kurz und bündig könnte man sagen, jedem klar und trotzdem so bedeutungsreich. Vieles ist über das Wort Nachfolge geschrieben worden. Ganze Bücher sind gefüllt worden und riesige Mordsbestseller sind geschrieben worden über das eine Wort Nachfolge. Bis Mitte 20. Jahrhundert ist das zweitmeiste, gedruckteste Buch auf der Welt das Buch Imitatio Christi von Thomas von Kempen aus dem Mittelalter, 15. Jahrhundert, gewesen nach der Bibel. Also wenn es Bärli, ein reformiertes oder ein katholisches Bärli geheiratet hat, dann sie die Bibel bekommen und das Buch Imitatio Christi von Thomas von Kempen. Auch in jüngster Vergangenheit, könnte man sagen, nimmt das Thema wieder Fahrt auf, Nachfolge. Ganz vieles wird wieder geschrieben über das Thema und wenn ihr in christliche Bücherhandlungen geht oder in christliche Büchercharts, zum Beispiel die USA, schaut, seht ihr, dass das Wort Nachfolge wieder ganz viel auch verschriftlicht wird in Büchern und vieles darüber geschrieben wird, auch in jüngster Vergangenheit. Für viele von diesen Autoren, von diesen Büchern, ob nun jetzt aus der westlichen Welt oder außerhalb der westlichen Welt, vielleicht Zweit- oder Drittweltländer, könnte man sagen, ist wichtig, wenn man die Bücher liest, ist ihnen wichtig, dass sie aufzeigen, dass irgendetwas passiert ist mit der westlichen Welt. Gewisse schreiben es ein bisschen deftiger, gewisse ein bisschen weniger deftig oder ein bisschen feiner, vielleicht ein bisschen herzlicher. Die Stimmen gerade aus Afrika und Asien sind, wenn man die Bücher liest, zum Teil sehr prägnant. Gewisse würden es sogar sehr hart nennen, was man in diesen Büchern liest, gerade wenn man Bücher außerhalb von Europa lesen tut zu diesem Thema. Für viele von diesen Stimmen, wenn sie auch manchmal hart oder fein formuliert sind oder vielleicht eher probieren, auf die feineren Schienen zu kommen, merkt man, dass alle in die gleiche Kerbe schlagen. Der Westen hat es verlernt, Christus wirklich nachzufolgen. Von ganzem tiefstem Herzen nachzufolgen. Wie wenn wir es verlernt hätten, ihm nachzulaufen, ihm nachzugehen. Als wäre etwas oder gewisse Dinge oder Personen oder Menschen oder was auch immer oder Ideen an Platz gerückt in unseren Herzen, wo eigentlich Jesus sollte sein. Das können ja ganz viele verschiedene Sachen sein. Das muss ja nicht nur eine Person sein. Das kann auch Karriere, Sport, Kunst kann das sein. Das Aussehen, Ansehen, Geld, Autos, Social Media Profil, der Ehepartner oder was auch immer. Das können ja ganz, ganz viele verschiedene Sachen sein, wo ein Platz von Jesus, wo Jesus in unserem Herzen haben sollte, könnte rücken. Es gibt ja ganz vieles, was das könnte sein. Und ich denke und sage euch da nichts Neues. Einer, der das sehr witzig formuliert, aus unseren Kreisen, sehr suffisant, aber durchaus auch spitz, ist der Andreas Boppart, der Boppi, der ein Buch über Unfertig geschrieben hat. Sehr, sehr spannend zum Lesen, sehr unterhaltsam und trotzdem sehr treffend. Ein anderer, der es ein bisschen klarer oder noch ein bisschen derber schreibt, ist der David Plate. Der hat das Buch über Nachfolge, Folge mir nachgeschrieben. Und auch das sehr, sehr lesenswert. Gerade wenn wir jetzt sehen, wenn ihr auf dem Flyer seht, wir setzen uns die nächsten paar Monate ein bisschen mit dem Thema Nachfolge auseinander. Und das wären zwei Tipps. Die beiden Bücher sind entstanden mit oder nach Begegnungen mit Christen außerhalb der westlichen Welt. Und der Gedanke oder der Blick fließt in die Bücher ein. Und Jesus sprach zu Matthäus, folge mir. Und der stand auf und folgte ihm. Was ist das, frage ich mich. Was passiert da? Was verleitet der junge Mann, einfach aufzustehen und Jesus nachzufolgen? Ihm einfach nachzugehen. Alles liegen lassen und ihm einfach nachzugehen. Was passiert da genau, frage ich mich. Was geht in dem Menschen ab? Was passiert mit dem Zöllner? Ganz ehrlich, ich finde es recht crazy, wenn man sich das mal überlegt. Wenn Jesus da rein würde kommen und zum Edgar würde sagen, folg mir. Und der Edgar steht auf, sagt nicht mal was und folgt mir einfach. Stell dir mal folgende Situation vor. Jesus, ein Wanderprediger, das wisst ihr wahrscheinlich alle, der ist ja umhergezogen, von Dorf zu Dorf, von Dorfplatz, dort, wo man geredet hat, dort, wo man die Leute gesehen hat, in der Synagoge, wo gelehrt worden ist, er dort reingegangen, dort, wo die Menschen gewesen sind, ist er hergekommen. Die einen haben ihn toll gefunden, die anderen nicht. Die einen haben ihn abgelehnt, die anderen haben ihm zugejubelt. Die einen wollten hören, was er sagt, und die anderen nicht. Die anderen haben ihn verleumdet und haben gehofft, er verschwindet wieder, weil er stört. Und der Wanderprediger zieht von Dorf zu Dorf. Wie glamourös das aussieht, weiss ich nicht. Sein Gewand muss ja irgendwo wertvoll gewesen sein. Das sehen wir ja in der Passageschichte, wo die Soldaten es los um sein Gewand werfen. Also das hat irgendeinen gewissen Wert gehabt. Aber wie glamourös das ausgesehen hat, wenn Jesus da durch das Zeug gezogen ist, weiss ich nicht. Es ist ja nicht so gewesen, als wäre immer alles glatt gelaufen. Auch wenn Christen manchmal das irgendwie das Bild zeichnen, dass wenn man mit Jesus unterwegs alles glatt läuft. Ich meinte ja, die 3,5 Jahre in den Evangelien zu lesen und zu sehen, dass im Leben von Jesus nicht immer alles glatt gelaufen ist. Aber er hat Auseinandersetzungen gehabt, Probleme, unbegründete Anschuldigungen, die an ihn gerichtet worden sind, und Verrat, wo er damit zu kämpfen hat. Und eines Tages kommt er zu einer Wechselstube, er sieht dort einen sitzen, und geht zu einem Herrn und sagt: Du, Matthäus, folg mir nach. Komm du mit. Matthäus 9,9. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen. Der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm: Folge mir. Und der stand auf und folgte ihm. Bin ich irgendwie recht radikal, wenn ich ganz ehrlich bin. Außergewöhnlich. Und wenn ich es so ein bisschen mit meinem eigenen Leben in Verbindung bringe, trotz allem frage ich mich, was würde das mit mir machen? Er verlässt alles. Wenn man sich mit dem Orient ein bisschen auseinander kennt oder mit dem Nahen Osten, dann weiß man, dass das relativ viel bedeutet, seine Familie einfach zu verlassen. Er verlässt seine ganze Sicherheit, all das, was ihn ausmacht. Der muss ja irgendwo dort in der Umgebung gewohnt haben und gelebt haben. Er hat sein Einkommen dort gehabt, er war versorgt, Sicherheit gehabt. Und er steht auf und verlässt es. Macht sich keine Gedanken darum und steht auf und geht. Mindestens aus meiner Sicht könnte durchdacht anders aussehen als das, was er macht. Du könntest dir überlegen, okay, Jesus kommt zu mir, oder ich symbolisiere Jesus, der Edgar sagt, ja warte, ich muss noch schnell mit der Joke natürlich reden, weil, come on, du kannst nicht einfach gehen und sagen, also und mit der Frau nicht reden. Dann hat er noch irgendwelche Kinder, also die müssen ja irgendetwas zu essen haben, er verdient ja Kohlen, also sollte ja irgendwie schauen, dass die Kinder auch irgendwie etwas zu essen haben. Vielleicht müssen wir noch Übergangslösungen, vielleicht würde er sogar sagen, Jesus, warte noch schnell, ich gehe her, probiere alles zu organisieren, ich gebe dir in 2 Wochen Bescheid, wenn ich eine Lösung gefunden habe. Vielleicht finde ich aber auch keine und dann kennt ich den nicht, weil es nicht geht. Hat er nicht gemacht. Er lässt alles liegen und fallen. Weiß nicht mal, ob er den Chef informiert hat. Vielleicht hat er nicht mal einen gehabt. Lässt einfach den Tisch liegen. Lässt wahrscheinlich das Geld liegen und geht. Und folgt Jesus nach. Vielleicht hat er nicht mal 10 Sekunden gekannt. Weiß nicht, wie lange die Zeremonie gegangen ist. Was verleitet den Mensch, das zu machen? Das frage ich mich echt ganz ernsthaft. Klar, auch ich bezeichne mich ja als Nachfolger von Jesus. Auch ich glaube, dass ich ein Nachfolger von Jesus bin. Doch das fordert mich ziemlich raus. Ich beruhige mich dann immer mit den Gedanken, naja, heute würde das Jesus nicht so machen. Anderer Kulturkontext, gell? Wir haben ja viel mehr. Muss ja viel mehr organisieren und so, gell? Das würde ich heute so nicht mehr machen. Doch, würde das wirklich nicht machen? Frage ich mich. Würde es wirklich nicht machen? Beim Thema Nachfolge spielen da ganz viele verschiedene Faktoren mit. Und das könnte man aufschlüsseln. Und ich probiere es einmal. Wenn es um 2 Menschen oder um einen Mensch und eine Sache geht, sind das ja meistens die Person, die Nachfolge tut. Also der Matthäus in dieser Geschichte. Es geht ja auch um Beziehungen, es geht um Überzeugungen und Abhängigkeiten. Es passiert irgendetwas zwischen diesen 2 Parteien. Und es passiert irgendetwas mit dem Matthäus. Und was? Was ist es denn ganz genau, was passiert? Was passiert zwischen dem Matthäus und dem Jesus, dem Matthäus, der nachfolgen sollte und der, der in Nachfolge ruft. Was ist das Geheimnis, das da in dem Matthäus abgeht, frage ich mich. Das ist ja der Grund, warum der Mensch, auch außerhalb der Christenheit, sich immer wieder überlegt, was bringt Menschen dazu, anderen Menschen zum Beispiel nachzufolgen. Also die Wissenschaft forscht ja über das. Was bringt Menschen dazu, anderen Menschen zu folgen? Und wir haben immer das Gefühl gehabt, bis Ende 20. Jahrhundert, das ist einfach Bildung. Wir müssen genug schlau werden oder genug gebildet. Nur die Dummen folgen einfach einem Serienmörder oder so nach. Nur die Dummen folgen gehen irgendwelche Sekten oder so. Das sind die Dummen, die Ungebildeten. Und man hat herausgefunden, das stimmt nicht. Es hängt nicht rein einfach an der Bildung. Sonst passiert irgendetwas zwischen den Menschen. Wenn jemand jemandem nachfolgt. Was ist der Grund? Ganz genau. Auf der einen Seite ist das ja die Person, die nachfolgt. Also der Matthäus. Der Matthäus, der Zöllner aus dieser Geschichte. Ein Mann, der gut situiert war, der gut Geld hatte, der hat wahrscheinlich gut verdient. Nebendran gut auf die Seite gelegt, noch ein bisschen betrogen. Also war ein Mann mit einem gewissen Ansehen. Haben vielleicht nicht alle gern gehabt, aber er hat genug Geld gehabt und hätte eine ruhige Kugel schieben können, wenn er seinen Job weiterhin gemacht hätte. Doch der Matthäus wird angesprochen von Jesus. Und jetzt passiert etwas Wichtiges. Er ist am Sitzen. Das merkt man in der Geschichte ganz wichtig. Es geht nämlich nicht nur darum, dass er nachfolgt, sondern er steht auf. Er ist am Sitzen und er steht auf und er setzt sich in Bewegung. Er geht. Ja, Nachfolge ist Bewegung. Nachfolge ist alles verlassen, zu neuem herzugehen. Nachfolge ist alles bewährt, was man vielleicht kennt. Der Matthäus war gut situiert, der hat genug Geld gehabt, der hat sich keine Sorgen machen müssen. Der wusste, was sein Job ist, seine Eltern wahrscheinlich rundherum gewohnt und so. Der wusste, was das Leben wäre okay gewesen. Und er verlässt alles Sichere, die ganze Sicherheit und steht auf und setzt sich in Bewegung. Ich glaube, genau diese Erkenntnis ist es auch, die dazu führt, dass Nachfolge manchmal nicht klappt. Weil Nachfolge aufstehen und in Bewegung setzen, neu zu Neuem, Neues entdecken, das Alte hinter sich lassen und Neues müssen und dürfen entdecken. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, das sieht man ja nicht nur in der Christenheit. Es tut ja nicht jede Jahr Nachfolge, tut auch klappen. Wie viele Mal hört man von Firmenchefen, die in die nächste Generation übergehen und danach wieder kommen, wenn es nicht geklappt hat. Nachfolge hat einen gewissen Preis. Nachfolge bedeutet Veränderung. Auf der anderen Seite ist es das oder die Person oder das Objekt oder dem Gedanken oder deren Idee, wo man nachfolgen tut. In der Geschichte von Matthäus ist das Jesus. Also Jesus kommt, spricht ihn an und er geht. Jesus wird zu seinem neuen Fokus, wird zu seinem neuen Ziel, ist zu seinem neuen Angelpunkt, wo er sich ausrichten tut. Also alles andere spielt wirklich keine Rolle mehr. Er leitet auf die Seite und folgt dem neuen Gedanken, dieser neuen Idee in dieser Geschichte Jesus nach. Wenn ihr das einmal vorstellen, man damals hat es kein Computer oder Telefon oder was auch immer gegeben. Da hast du nicht einmal können irgendjemandem noch schnell anrufen und dich noch schnell verabschieden oder so. Sondern es war dann endgültig. Also du bist mitgegangen. Du hast kein Auto gehabt, um noch schnell heimreisen und irgendjemandem Tschüss sagen oder dich verabschieden oder was auch immer. Sondern er ist mitgegangen. Sein Leben hat sich neu ausgerichtet und die Radikalität wird ja gerade in dem sichtbar. Doch sicherlich ist es nicht nur die zwei Personen oder die zwei Parteien, die wichtig sind, sondern es ist auch eine Botschaft dazwischen. Es ist ja eine Botschaft von dem, wo man nachfolgen tut. Oder das, was er sagt, für das, was er steht. Menschen oder Sachen, die man nachfolgt, stehen ja immer auch für eine gewisse Idee oder für einen gewissen Gedanken. Gerade die sozialen Medien spielen ja stark mit der Tatsache, dass das so ist. Ja, zum Beispiel auf Instagram gibt es ganz, ganz einflussreiche Profile von Menschen, die dahinter stecken. Zum Beispiel ein amerikanisches Model, Kim Kardashian, die meisten kennen das nicht, den Namen. Der folgt auf Instagram fast 150 Millionen Menschen. Wenn ihr das vorstellen, wenn sie etwas sagt, in einem Sekundenbruchteil können das 150 Millionen Menschen lesen. Stellt euch mal den Einfluss vor. Nachfolger. Stellt euch vor, was das könnte auslösen. Oder was ihre Überzeugungen, oder wie sie die in die Welt raustreiben oder raustragen. Verdient Milliarden damit, ohne was gelernt zu haben. Nachfolger. Botschaft von Jesus, oder das, wofür er steht, das bringt den Matthäus zum Handeln. Jesus redet von Veränderung, er redet von Hingabe, er redet von Nachfolge, er redet davon, dass der kommende Herrlichkeit vom Himmel, von dem, was die Leute fasziniert, von dem, was die Leute hören wollen. Ich meine, müsst ihr euch vorstellen, Jesus kommt in die Welt. Und damals sind die Juden unter der Unterdrückung von den Römern gelitten. Und er kommt in die Welt und erzählt von etwas Revolutionärem und erzählt von einer ganz neuen Botschaft und sagt am Schluss, ich bin der, den ihr nachfolgen sollt. Matthäus 9,9 bis 13, ich möchte euch das mal vorlesen. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm, folge mir. Und der stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er am Tische saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tische mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu den Jüngern, warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht hin und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Die Botschaft führt der junge Mann dazu, aufzustehen, alles liegen zu lassen und Jesus nachzufolgen. Jesus ist nicht gekommen für die Starken. Er ist nicht gekommen für die Menschen, die stolz sind, die sagen, ich bin nicht krank, ich brauche niemanden, ich bedürfe nichts. Jesus ist gekommen für die Kranken, für die Schwachen, für die erkennen, wie es um sie steht. Und das muss wahrscheinlich Matthäus erkannt haben. Der ist wahrscheinlich dort gehockt, gehört von dem Jesus, wird von ihm angesprochen, gehört dem seine Botschaft und spürt, ich bin gemeint. Ich, der Menschen betrügt. Ich, der da sitzt und einen guten Job hat, der viel Geld verdient und ein gewisses Ansehen in gewissen Kreisen hat. Ich, der ein gut situiertes Leben hat. Ich bin gemeint. Und ich soll ihm nachfolgen. Ich soll ihm nachfolgen. Für Stolz hat es anscheinend keinen Platz gehabt. Hochmut hat wahrscheinlich eher Nachfolge verhindert. Demut ist gefragt. Vielleicht auch einen wahren, aufrichtigen Blick auf sich selber. So selber zu reflektieren und zu sagen, okay, an welchem Punkt steht denn ich? Wie steht es um mich? Was bedarf ich? Simpel gesagt, bin ich krank oder gesund? Anscheinend hat der Matthäus genau das erkannt. Ich brauche Jesus. Und dann folge ich ihm nach. Egal, was die Konsequenzen sind. Doch neben dieser simplen Beobachtung, die wahrscheinlich die meisten von euch kennen, ich habe euch wahrscheinlich heute nichts gesagt, was ihr nicht schon gehört habt. Doch neben dieser simplen Beobachtung, wenn man sieht, wie die Jünger in die Nachfolge gerufen worden sind, wenn man Nachfolge in der Bibel nachlässt und mal schaut, was passiert mit diesen Menschen, fasziniert mich vor allem das Geheimnis zwischen Matthäus und Jesus. Was passiert dazu? Was ist die Spannung zwischen diesen beiden, dass er wirklich bereit ist, alles fallen zu lassen, alles liegen zu lassen und zu handeln? Was ist es ganz genau, dass es Menschen gibt, wo Jesus den Tollsten findet und andere nicht? Was ist der Grund oder wo liegt das Geheimnis, dass gewisse Menschen von Jesus jubeln, begeistert sind, völlig überzogen sind, bereit sind, alles liegen zu lassen, sogar zu sterben dafür? Nein, in der Schweiz nicht, aber es gibt im Ausland viele Orte Menschen, die dafür bereit sind, zu sterben, ihr Leben zu lassen. Komme, was da wolle, bleiben sie stark. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die Gott hassen, die Jesus verleugnen, die nichts mit ihm zu tun haben. Die nichts hören wollen von dem. Die ihn diffamieren und beleidigen. Die fluchen auf seinen Namen. Was ist der Grund? Warum gibt es so viele Unterschiedlichkeiten? Warum gibt es Menschen, die so fasziniert sind und andere eben nicht? Wo liegt der Grund für das? Wo ist das Geheimnis der christlichen Nachfolge? Dass Menschen so unterschiedlicher Natur wie wir sind, bereit sind, Jesus nachzufolgen. Was ist Geheimnis, frage ich mich. Und ich finde das die wahrhaft spannendste Frage, wenn es um das Thema Nachfolge geht. Und genau diese Fragen, die ich jetzt ein bisschen formuliert habe, möchten wir in den nächsten Wochen nachgehen. Möchtet ihr ein bisschen nachgehen? Wie sieht das aus in der Bibel? Wie sieht es im Leben von Menschen aus, wenn sie von dem erzählen, wie sie Jesus nachfolgen, wie sie Jesus nachgehen? Was ist das Geheimnis von dem, dass Menschen bereit sind, Konsequenzen auf sich zu nehmen, um mit Jesus unterwegs zu sein? Bei all diesen Fragen ist für mich eine Frage ganz zentral. Nämlich kommen viele Fragen in den Sinn, aber eine bleibt mir immer wieder so auf dem Herz hängen. Und es ist die Frage der Heiligkeit. Was ist in meinem Leben, was ist mir ganz persönlich so heilig, dass ich bereit bin zu handeln dafür? Es ist die Frage, was ist denn mir oder was ist uns heilig? Ich weiss auch, dass wir in der Freikirche nicht so viel über den Ausdruck reden, weil das ist eher der Ausdruck der Katholiken und so, gell? Völliger Mumpitz eigentlich. Aber es ist eine ganz gute Frage. Es ist die Frage, was ist uns, was ist mir, was ist dir im Endeffekt heilig? Was bringt uns zum Handeln und was eben nicht? Zu diesem Thema oder zu dieser Frage bin ich auf den Poetry Slam gestoßen. Schon vor ein paar Jahren und ich höre den immer wieder einmal. So in geregelten Abständen höre ich den, weil er mir so ganz wichtige Fragen in Erinnerung ruft. Der Poetry Slam heisst, was ist dir heilig? Das ist ein junger Mann, der sein eigenes Wort zusammenfasst, in gereimter Form und zusammenfasst, was ihm denn heilig ist. Oder die Frage stellt. Und ich könnte es kaum besser formulieren, und darum lasse ich es auch inreden. Darum lasse ich zum Abschluss von dieser Predigt den Poetry Slam laufen. Er ist auf Deutsch, ich hoffe, ihr versteht ihn gut. Der Schweizer braucht immer ein bisschen Zeit, bis er sich in Bewegung setzt. He?
Woran denkst du, wenn du aufwachst am Morgen? Nein, ich meine noch vor dem Terminstress, der Planung, den Sorgen. Woran denkst du? Was ist dir wichtig? Oder vielleicht könnte ich auch eher sagen, was lässt dein Herz schneller schlagen? Welche Sachen, Dinge oder Menschen? Wofür wärst du bereit zu kämpfen? Was wird dich auf die Straße treiben? Wofür würdest du Fahne zeigen? Worunter deinen Namen schreiben? Was ist dir wichtig? Ich meine, so richtig wichtig. Welcher Verlust würde dich unfassbar schmerzen? In welchem Taktpunkt der Beat deines Herzens? Vielleicht ist das Wort Glauberei kleinlich, irgendwie schon fast peinlich. Doch die Frage ist doch, was ist dir heilig? Was ist dir so unheimlich heilig, dass du selbst alleine gegen 30 Mann kämpfst und es mit deinem Leben verteidigst? Woran hängst du? Was definiert dich? Was willst du nie mehr verlieren? Ich frag mich auch ständig, was so mein Ziel ist. Viel ist ja auch irgendwie vorgegeben und die Frage scheint nur, wie gut du in diesem Spiel bist. Also was bleibt es? Was ist dir heilig? Manchmal sagt eine Generation über die nächste, dass ihnen nichts mehr heilig sei. Ist das ein Beleg vielleicht, dass was heilig ist, nicht heilig bleibt, sich entheiligt mit der Zeit? Ich glaube, jeder Generation, ja jedem Mensch sind Dinge heilig, auch wenn das freilich nicht bei jedem gleich ist, das weiß ich. Manchmal sind wir sogar kleinlich, sodass es Streit gibt. Aus dem Heilig des anderen kreieren wir uns ein Feindbild. Was ist dir wichtig? Ich meine so richtig wichtig. Wen oder was vermisst du, wenn du allein bist? Gibt es etwas, das dich zum Weinen bringt? Was ist dir heilig? Um welche Sonne dreht sich deine Welt? Und ist es das wert? Und mit Wert meine ich sicher nicht Geld. Aber was ist es, das dich in Atem hält? Und was heißt heilig überhaupt? So ein theologisches Fremdwort, antiquiert und verstaubt. Und ich weiß, dass ich glaub oder glaub, dass ich weiß, Gott ist heilig. Und dass sich das zeigt, dass sein Wesen sich spiegelt in seiner Schöpfung, trotz ihrer Vergänglichkeit. So stehe ich zum Beispiel mitten auf Klippen am Rande des Meeres, von Schönheit ergriffen, als ob sie eine Welle wäre. Millionen Kristalle als Sonnenstrahlen auf Wasserbahnen fallen. Und während ich chill, frage ich mich, ob Gott damit wohl auch ein bisschen angeben will. Und ich kenne Künstler, Leute, die ich wirklich bewundere, doch geht auf keinem ihrer Bilder die Sonne bunter unter, als sie es in Wirklichkeit tut. Und ich meine ihn nicht gut, ich meine exzellent, Erinnerung der Augen, für die der Mund nicht Worte kennt. Kein bloßes Gefühl, das ich, wenn ich dann gehe, fühl. Mehr sowas wie Bewunderung. Doch wie geht man mit Wundern? Genießendes Staunen ob dieses Designs. Das Photoshop des Schöpfers ist so viel besser als meins. Ein Topf schreibt vom Töpfer und bildet sich ein, dass die Sicht eines Tonstücks wichtiger scheint. Und während ich hier stehe und seine Werke preise, zelebriere ich in Wahrheit doch den einen, den unvergleichlichen, den größten Künstler von allen, Schöpfer des Himmels und der Erde, Zeichner von Landschaften, die er mit seiner Hand schaffte, Maler von Sonnenuntergängen, Architekt des Grand Canyon und epischen Bergkämmen, Designer von Blumen, Organismen und Tieren, Farbgeber für Blätter, Eiskristalle, die frieren, reflektieren, den Künstler, der sein Werk präsentiert. Und sein schönstes Kunstwerk schuf er in mir. Und das klingt fast verrückt, dass er sich selbst als Vorlage nahm für sein Kunstwerk, Poema, für sein Meisterstück. Ein Meisterwerk, in der Tat ein Unikat, das der Meister selbst mit seiner Hand geschaffen hat. Er ist anders als der Standard, weil er die Welt in seiner Hand hat. Und wenn ich mir die Frage stelle, was wäre Gottes Antwort an der Stelle auf die Frage, was ihm wichtig ist, wofür sein Herz schlägt, was ihm heilig ist? Und es ist fast unglaublich, glaube ich, weil du es bist, weil ich es bin. Und das gibt mir Sinn und Bedeutung, lässt mich mein Leben nicht vergeuden, lässt mich leben hier und heute, meine Sinne nicht betäuben, ihm nah zu sein ist meine Freude. Ich meine ernsthaft, das ist schon sehr krass, dass er mich trotz aller Herrschaft auf seinem Herzen hat. Und weil er mich kennt und jedes Talent will ich nutzen und nicht verschwenden, was er in mich hineingelegt hat. Gottes Antwort auf all diese Fragen ist dein Name. Geh gern nochmal zurück in der Zeit und setz bei jeder Frage als Antwort deinen Namen ein. Das ist Freiheit. Denn das treibt ihn um und mich an, ihn kennenzulernen, ihn anzuschauen, ihm zu vertrauen. Und wenn ich weiß, dass ich sein Kunstwerk bin, macht es Sinn, mein Leben so zu leben, dass andere diese Schönheit sehen und verstehen. Heilig heißt hineinzugehen in seinen guten Plan des Lebens. Und dann ist dieses Gebotsding auch irgendwie zu verstehen, Gott zu lieben mit allem, was mich ausmacht, mit meinem Wesen und meinen Nächsten wie mich selbst. Ich bin ihm heilig. Er ist mir heilig. Du bist mir heilig.